What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Next Agencies. Was einst als klassische Post-Production begann, ist heute eine Full-Service-Production mit internationalem Renommee. Das Erfolgsrezept von The Marmalade, Mut zur Veränderung, technologische Innovation und ein starkes Gespür für die kreative Inszenierung. Von viralen Highspeed-Filmhits bis hin zu Kampagnen für globale Player wie PepsiCo, Ferrero oder Celsius, The Marmalade hat sich als Hybrid aus Produktionsstudio, Kreativagentur und Post-Production etabliert. Ach, das klingt schon jetzt nach 320 Fragen, die ich habe. Ich freue mich total darauf, euch gleich zu löchern. Heute nämlich bei mir zu Gast sind CEO und Gründer Thorsten Eichten und Co-COO Petra Monheim, die das zusammen mit ihrer Kollegin hier bei The Marmalade macht. Ja, mit denen ich zu Unternehmertum, zu eigentlich ständigem Wandel und einer starken Kreativkultur spreche. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Toll, dass wir uns endlich sehen und hier in eurem wunderbaren Studio sitzen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe ja gesagt, ne, Mut zur Veränderung. So seid ihr mir als uns eine ganz liebe Kollegin Connected auch vorgestellt worden. Also irgendwie eigentlich habt ihr alles schon mal gemacht und ihr habt auch keine Angst vor Veränderungen. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, die beiden muss ich kennenlernen und mehr über The Marmalade erfahren und über euren Weg, den ihr gegangen seid. Denn tatsächlich auch als wir im Gespräch uns mal so ein bisschen an das Thema rangetastet haben, habt ihr wirklich gesagt, eigentlich wart ihr alles schon mal, ihr habt euch schon mehrfach ein bisschen bis komplett neu erfunden, was ich wirklich beeindruckend fand. Wie gesagt, eben schon mal im Intro gesagt, von der Post-Production zu Full-Service-Produktion, jetzt zum Visual-Advertising-Studio eben auch mit einer eigenen Kreations-Unit. Vielleicht fangen wir mal so an. Was war auf dem Weg die größte Veränderung? Ich glaube, jetzt gibt es ja seit ungefähr 20 Jahren The Marmalade. Das ist eine gemeine Frage, ne? Weil es gibt wahrscheinlich tausend und eine Veränderung. Aber so die größte, die disruptivste, die du vielleicht auch mitgemacht hast, weil du ja die ganzen 20 Jahre erlebt hast.
Ich empfinde die momentane Zeit als die größte Veränderung tatsächlich, weil die so viel auf den Kopf stellt, was für uns für viele Jahre im Grunde genommen gesetzte Eckpfeiler waren. Und alles, was jetzt passiert, ist ein bisschen unabsehbar, wie das ausgeht. Also ich glaube, es fühlen sich auch alle gleich. Ich glaube, das war in der Vergangenheit nicht so. Da hatte jeder auch so seinen Platz. Jetzt ist es so, dass irgendwie, glaube ich, alle ein ähnliches Gefühl haben von der Zeit, in der wir gerade stecken. Und deswegen würde ich sagen, definitiv, wo wir jetzt gerade sind. Oder wie siehst du das?
Also ja, ich meine, ich kenne die Geschichte von Marmalade ja quasi nur 4,5 Jahre jetzt, aber die Entwicklung, die wir gemacht haben bis hierher, war schon mal spannend und ist sicherlich bezeichnend für die Zeit auch, weil wir uns eben von, wie du schon sagtest, von entwickelt haben über die Zeit hinweg und dann aber nochmal diesen nächsten Schritt gegangen sind, weil wir gedacht haben, okay, es macht einfach Sinn, alles unter einem Dach quasi anzubieten und also auch diesen ersten Part, die Insights zu generieren und die Konzeption um das Produkt herum und dann das Produkt darzustellen visuell. Und das dann mit diesen ganzen Köpfen, die da was zu beitragen können. Und ja, ich gebe dir total recht. Ich finde auch, jetzt ist so eine Zeit, wo keiner so genau weiß, was kommt. Beziehungsweise, was ich glaube, was jetzt gerade spannend ist oder wirklich anders ist, die Geschwindigkeit. Mhm. Jedes Mal, wenn du denkst, du hast es jetzt verstanden, dann ist eine Woche vergangen und es ist schon wieder anders. Also das denke ich, ist neu. So schnell war es jetzt noch nie.
Und ihr seid ja auch in so einem wirklich breiten Feld unterwegs. Also wenn man sich so die Wertschöpfung anguckt, dann habt ihr euch ja nach und nach sozusagen Teile mit hier in-house reingeholt. Wie kann man damit mal so die Zuhörenden auch ein bisschen Scene-Setting haben? Wie kann man sich das Innenleben von The Marmalade, ich habe es ja eben einmal hier alles live begehen dürfen. Danke, dass ihr mich rumgeführt habt, wirklich beeindruckend. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also welche Bereiche, welche Crafts bietet ihr an? Und vielleicht dann auch nochmal so als Zweitfrage, wie ist es dazu gekommen, dass ihr diese Wertschöpfung so aufgebohrt habt?
Also generell, warum habe ich das alles zusammengesammelt? Das sind alles Dinge, die mir Spaß machen. Also das ist mal die erste Motivation für alles gewesen, was du hier gesehen hast. Also von Dingen, also der klassischen Postproduktion, von der das aus gestartet hat, der Filmproduktion, als Regisseur zu arbeiten. Ein Ort schaffen, in dem Kreation stattfinden kann. Das habe ich mir alles hier zusammengesammelt. Von, wie ich vorher schon sagte, von handwerklichen Dingen bis Filmgestaltung bis Musik.
Mhm. Aber sag mal, ist es aus der, also man könnte ja jetzt salopp sagen, ist aus der Not geboren gewesen, weil man gemerkt hat, ein Feld fällt weg, entwickelt sich schwächer, man arbeitet sich zum nächsten vor. Jetzt höre ich bei dir ganz viel Neugierde, Begeisterungsfähigkeit, Interesse raus. Wie rum kann man die Geschichte am treffendsten erzählen?
Ich glaube, du solltest erzählen, wie es kam.
Also wir starteten ursprünglich als Postproduktion. Also das war mein Job, den ich früher ausgeübt habe. Ich komme quasi aus einer Generation, wo die ganzen Computer, das, was ähnlich heute auch KI ist im Grunde genommen, damals auch die Werbewelt und die Bildsprache verändert hat. Also das war die erste Generation vom Avid, wo man nicht linear schneiden konnte. Das waren die ersten Compositing-Geräte. Das sind so Namen wie Henry oder Flame von Quantel. Da haben diese Supercomputer auch noch 1 Million Mark gekostet. Das waren damals Zeiten, die kann man sich heute,
unfassbar viel.
Das
ja.
kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Genau, und da war ich einer der Ersten, die im Grunde genommen auf solchen Geräten gearbeitet hat. Man konnte sich auch damals nicht über ein Studium dafür qualifizieren, sondern das war wirklich der Weg, den man heute überhaupt nicht mehr kennt. Man musste erstmal ein Jahr irgendwo Kaffee kochen, so hat man sich das erzählt. Auch das waren ja die Posthäuser in London. Und dann durftest du vielleicht mal irgendwann in den Nachtschichten dich an diese Maschinen setzen. Und das war der Core im Grunde genommen, an dem ich angefangen habe. Also als erster Generation in der Postproduktion, digitalen Postproduktion. Und das hat sich dann sukzessive entwickelt, meine Karriereschritte. Und daraus habe ich dann irgendwann eine Selbstständigkeit entwickelt und auch die Gründung meiner ersten eigenen Postproduktion.
Mhm.
Ja.
Und dann?
Und dann? Und dann ging es weiter, genau. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht.
Du bist ja nicht stehen geblieben, ne?
Dann habe ich das ein paar Jahre gemacht und dann ging es im Grunde genommen weiter, dass damals auch noch die 3D noch ein bisschen in einem Status war, wo es nicht immer gelang, die überzeugendsten Bilder zu gestalten. Und da ich Compositing gemacht habe, also Photoshop für Bewegtbild, habe ich dann irgendwann angefangen, Elemente für die Special Effects, die wir am oder VFX, die wir dann im Bild generiert haben, dann als Elemente zu drehen. Und das waren so die ersten Berührungspunkte, wo ich dann andere Teams von außen zusammengesammelt habe, wir uns irgendwie wie für eine Zirkusaufführung irgendwie auf diesen Dreh vorbereitet haben und diese Elemente gedreht haben und auch zu einem sehr guten Ergebnis kamen. Und was mich dann eigentlich immer irgendwie frustriert hat, war, wenn man dann alles im Grunde genommen zusammen hatte und die Menschen zusammengesammelt hatte und man es richtig gut konnte, dann war der Dreh vorbei und dann
alle sind wieder in alle Himmelsrichtungen.
Alle Himmelsrichtungen, ja. keine Wertschöpfungskette. Man fängt im Grunde genommen immer von vorne an. Und das war die Idee, wo ich mir dachte, wie wäre es denn, wenn man das jeden Tag machen würde? Und man verbessert sich einfach von Job zu Job und jede Erfahrung, die man im Grunde genommen macht, sammelt man und tut in ein Töpfchen und dann werden die Jobs immer besser und immer besser und immer besser.
Und jetzt hat Petra eben gesagt, sie kennt Marmalade seit 4,5 Jahren von innen. Und ich glaube, mehr oder weniger war das auch der Zeitraum, wo ihr dann kreativ aufgerüstet habt. Und wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen verstanden habe, dann war es ja schon so, dass einige deutsche Kreativagenturen euch den Move ein bisschen übel genommen haben, oder?
Na, so kann man das nicht sagen. Es war am Anfang erstmal
die
Filmproduktion, die uns das übel genommen haben.
Okay.
Also die erste Transformation.
Immer jemand, der ist hier.
Genau. Also wir haben eigentlich immer so pünktlich zu den Weltwirtschaftskrisen, habe ich meine Firma gegründet oder verändert und weiterentwickelt. Also 2001 war die Gründung von meiner ersten Postproduktionsfirma. 2008 kam dann der Wechsel von, wie hießen damals, Schönheitsfarm. Dann haben wir uns quasi zu The Marmalade weiterentwickelt 2008. Und das war ja die Lehman Brothers Pleite. Und diese Idee, dass man im Grunde genommen, was ich gerade erzählt habe, dass man diese Ideen sammelt und diese Erfahrungen und in ein Studio mit Werkstätten verbindet, das hatten wir damals gedacht, ist doch eine super Sache. Das bieten wir jetzt mal auf dem Markt an, aber die meisten Filmproduktionen fanden das damals eine ziemlich doofe Sache. Und ich habe mehr oder minder, kann man fast sagen, über Nacht dann auch meine kompletten Kunden verloren.
Tatsächlich?
Also, ja. Also das war auch 2008 mit der Wirtschaftskrise.
Sehr passend.
Sehr passend.
Also, weil die dann gesagt haben, okay, das, was wir eigentlich brauchen, nämlich die Posts und
genau.
Posing und die ganzen Themen, die holen wir uns dann eben von jetzt jemand Spezialisierten, der uns aber nicht den Produktionspart
richtig
streitig macht.
Genau.
Also wie auch immer das empfunden worden ist, ich kann es nicht mehr genau
ja, so
wiedergeben.
Oder so ähnlich wird es wahrscheinlich,
gewesen sein. Aber ja, in jedem Fall war es immer so, dass es uns irgendwie natürlich auch wieder in eine Situation gebracht hat, von der wir uns aus dann neu erfinden mussten. Mhm. Und das war quasi der erste große Move. 2008 haben wir uns dann mehr oder minder dann eigentlich auch an Agenturen dann gewandt. Also die Dienstleistung, die wir dann angeboten haben, ist dann eigentlich direkt von Agenturen eingekauft worden, die uns als Produktion dann gebucht haben. Das heißt also, einer aus der Nahrungskette ist damals dann schon rausgefallen. Das fanden wir eigentlich auch ganz gut, weil wir dann merken, wir haben ein ganz anderes Budget zur Verfügung.
Also naja, und wahrscheinlich auch einen anderen Austausch, ne? Also rund um die kreative Inszenierung, je mehr Partner sozusagen in der Wertschöpfungskette beteiligt sind, desto stärker diffundieren dann ja manchmal auch Sachen.
In jedem Fall war das wieder sozusagen nochmal, als würde man neu eingeschult werden oder in eine andere Stadt ziehen. Also es waren andere Gespräche, es waren andere Aufgabenstellungen und es waren vor allem war das eine Entwicklung, die auch wieder Spaß gemacht hat. Also sich wieder da rein zu denken, also Strukturen aufzubauen von der Filmproduktion waren wir ja nicht, hatten wir nicht. Wir wussten nichts von Verträgen, die man abschließen müsste oder Zahlungszielen, die dann irgendwie da mit einherkamen. Oder
ja. Also wir waren nicht aber ganz unerheblich bei der Produktion.
Ja. Genau, aber die Naivität, die dann immer da drin mitspielte, das war eigentlich immer auch genau das, was mir eigentlich Spaß gemacht hat. Weil wenn man die Naivität nicht hat, dann geht man vielleicht gewisse Wege nicht. Und das war ich schon immer. Ich war immer schon ein bisschen neugierig und naiv für das Neue.
Aber das ist eine beste Voraussetzung für das, also erstens prototypisch bei euch einmal durchexerziert, aber ich glaube tatsächlich auch für das, was es in Zukunft noch viel stärker braucht, also so eine kindliche Naivität habe ich letztens gehört, weil da ja so eine Begeisterungsfähigkeit und Offenheit mitschwingt, ne? Weil Naivität ist ja manchmal so negativ abgestempelt und das finde ich es gar nicht sein.
Ich finde, naiv heißt für mich nicht alles wirklich bis zu Ende fertig denken, weil das hält einem dann ganz oft ab von den Dingen, die man vielleicht irgendwie eingehen würde.
Ja, das stimmt. Fertig gedacht, aber nie gemacht. Weil dann, also bei der Geschwindigkeit der Veränderung ist man dann ja schon wieder eigentlich beim nächsten Projekt, weil das kann man dann schon nicht mehr umsetzen, das hat sich dann schon erledigt. Aber sag mal, du sprachst ja darüber, ihr habt dann aus der Wertschöpfung einen Player rausgenommen mit eurem Produktionsansatz und dann habt ihr 2019 euch ja weiter vorgearbeitet und habt ihr gesagt, Mensch, vielleicht können wir eigentlich die Kampagnen auch selber machen.
Ja, also da gab es dazwischendrin noch eine Zeit.
Ja, erzähl mal.
Wir haben als Produktion gearbeitet und sehr viel international. Also wir haben, das war das Zeitalter, wo YouTube aufkam und wir haben uns dann einer Disziplin eigentlich gewidmet, die damals auch ein bisschen ungeliebtes Kind war. Das war so Produktinszenierung, Tabletop, Highspeed-Fotografie. Das war damals komplex, kompliziert und teuer und große Kameras. Und das war genau auch ein Technologiewandel, wo die großen Filmkameras auch kleiner wurden. Wir haben dann eine Kamera, eine kleine Digitalkamera aus der ersten Generation, mit dem man normalerweise Militärprojektile beim Einschlagen irgendwie zusehen kann. Die haben wir dann genutzt, um dann im Grunde genommen Werbefilme oder Werbebilder zu kreieren. Und haben das dann noch getoppt und haben dann dieses etwas kleinere Kamera auf einen Industrieroboter geschraubt aus der Autoindustrie. Und das war...
Das war euer Spike-Moment,
das war unser Spike-Moment,
oder?
Genau. Das gab es damals noch nicht. Damals gab es dann immer so Zitate aus Spielfilmen, die man irgendwie nachempfinden wollte in der Werbung. Damals gab es eben diesen Matrix-Film und alle wollten diesen Timeslice-Moment. Und wir haben dann diesen Timeslice-Moment in Highspeed umgesetzt mit dem ersten Schuss. Das war ein Weinglas, was vom Tisch fällt. Der Roboterarm hat das mit dieser Kamera verfolgt. Also in der Gravitationsgeschwindigkeit quasi mit dem Weinglas runtergefallen. Und das war zum ersten Mal so ein Moment, wo ein Bild rauskam, wo alle sagten, wow. Und das haben wir dann zu einem kleinen Casefilm zusammengestellt. Und dieser Casefilm ist auf YouTube gegangen. Und das war dann damals, weil YouTube auch noch ganz neu war, ein viraler Hit. Also es hatte über 1,5 Millionen Klicks. Und das hat uns dann einmal in die Welt katapultiert, weil ab da war tatsächlich die Geschichte von uns eine andere.
Ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, sind ja auch um und bei 70% eures Umsatzes international. Ne? Weil ich komme drauf, Stichwort, das hat uns in die Welt katapultiert. Das ist ja schon total interessant, ne? Aus der Historie der Post-Production und dann zu sagen, heute sind 70% eurer Umsätze, ich glaube gerade in Amerika auch schwerpunktmäßig, sind tatsächlich internationale Kunden. Also ist es tatsächlich über diesen Roboterarm, Spike heißt ja der Roboter, ist es darüber entstanden?
Ja, also es kamen tatsächlich Anfragen aus der ganzen Welt. Wir sind dann auch überall eingeladen worden, von Australien bis nach China. Wir mussten überall irgendwelche Vorträge halten und Leuten berichten, wie wir dazu kamen und was wir da gemacht haben. Es gab ein großes Interesse. Und das hat zumindest mal dazu geführt, dass wir auch aus der ganzen Welt Anfragen bekommen haben. Also, und die im Grunde genommen so, ich sag mal, am meisten Potenzial haben, waren die Anfragen aus USA. Und deswegen haben wir uns quasi auf diesen Markt dann auch damals irgendwie so ein bisschen etabliert. Also.
Und es ist natürlich auch der Startschuss und die DNA von The Marmalade, ne? Also dieses das Produktverständnis, die Visualisierung des Produkts, das ist jetzt immer noch unser wichtigstes Pfund, weil wir aus dem Produkt heraus denken. Und das hat damals eben stattgefunden, dass wir das Produkt überhaupt so darstellen konnten.
Mhm. Ganz genau.
Da kommen wir her.
Genau.
Ja.
Und sag mal, jetzt biege ich doch nochmal auf die Kreationsfrage ein.
Ja, jetzt kannst du.
Jetzt kann ich.
Jetzt kommt ihr, ja. Das ist jetzt,
abgehakt. Okay. Genau. Okay. Nee, um Gottes Willen, das ist ja wichtig. Du kennst die Geschichte ja auch besser als ich und kannst sagen, was nochmal wichtige Zwischenschritte waren. Genau. Dann kam Petra in dein Leben sozusagen zu The Marmalade und hat den Kreationsbereich aufgebaut, zusammen mit ihrer Kollegin.
Genau, man muss dazu sagen, wie immer, also es gab schon immer diese kreative DNA bei The Marmalade, einerseits von der visuellen Bildgestaltung, aber wir hatten auch immer schon ein Designteam hier. Und als ich dazu gekommen bin, wir hatten uns dann hier getroffen. Du hattest auch gerade ein paar Sachen zusammengefügt. Dieser Ort ist entstanden. Da war noch viel am Bauen. Ein paar Sachen gab es noch nicht, die es jetzt gibt. Und uns hat einfach verbunden der Gedanke, okay, wie können wir denn da draußen das anbieten, was wirklich gebraucht wird? Also diese vom einen zum anderen, zum anderen, zum anderen, auch wenn da jetzt schon einer in der Kette rausgefallen war, machten die Dinge dann teilweise, da wir gewohnt waren, in diesem Struktur zu arbeiten, recht kompliziert. Und wenn man dann so alt ist wie wir zwei, dann erlebt man das wahnsinnig häufig und irgendwann denkt man sich, das muss doch auch anders gehen. Und dadurch, dass Thorsten diesen Ort gebaut hat und diese Leute hier schon hatte und das eben einfach so wunderbare Menschen sind, war das Potenzial riesig und das habe ich nämlich dann auch gesehen und wollte unbedingt da mit dabei sein und wir haben uns das dann vorgenommen und irgendwie auch ganz gut hinbekommen.
Und sag mal, war vorher die Idee, lass es mal ausprobieren und gucken, wie es läuft? Oder hattet ihr vorher einen Kunden, der sehr konkret gesagt hat, alles klar, ich mach das mit euch?
Nee, es war, lass mal ausprobieren und gucken, wie es läuft. Und wir hatten dann die Chance, wie es halt immer so ist, ne, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
Naja, es war Corona. Das war ja ein ähnlicher Moment wie 2020.
Stimmt. Ich habe auch gedacht, dass ihr den Moment als krassesten Wandel irgendwie, weil der natürlich auch vieles diskutiert hat.
Lustigerweise nicht, aber hätte so sein können, hast vollkommen recht. Aber dadurch, dass wir hier, also unsere internationalen Kunden eben viel mehr eingeschränkt waren als wir hier in Deutschland, hatten wir die Möglichkeit, das total aufzufangen. Das war die eine Seite und das gab uns die Geduld und auch die Ruhe, das, was wir im Grunde vorhatten, also mehr uns noch weiterzuentwickeln, auch zu können. Ja, also wir hatten dann diese Produktionen am Laufen, die super groß waren und mega spannend und natürlich auch anstrengend, weil unter Corona war ja alles anstrengend. Aber dadurch hatten wir einfach so ein bisschen den Atem dafür auch. Ne? Und dann die zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch.
Aber erzähl mal, wenn ihr während Corona eigentlich gesagt habt, nö, für uns war das jetzt eigentlich gar nicht so ein Problem, ganz im Gegenteil. Was war der Vorteil, den ihr hattet in der Zeit?
Also ich glaube, bei Corona war zwar natürlich diese harte Zäsur. Jeder war erschrocken und eigentlich war ja alles abgeschnitten von heute auf morgen. Aber ich glaube, jeder wusste dann auch, wenn es dann wieder losgeht, in seiner Position, dass er wieder irgendwann auch wieder in dem Feld einen Job haben wird. Ja. Also der Auftrag, den man im Grunde genommen ja erwartet hat, wenn man ein Unternehmen hat. Deswegen war für mich Corona eine Möglichkeit, wo ich mich im Grunde genommen auch nochmal von allen trennen konnte, was ich zu der damaligen Zeit auch schon nicht mehr für modern empfunden habe. Also wir hatten damals noch ein klassisches Büro in der Schanze, sehr, sehr groß. Das hat mich aber irgendwann so eingeschränkt in meinen Möglichkeiten, weil ich das nur als einen Tisch empfunden habe und da kann ich einen Rechner draufstellen. Mhm. Wir hatten auch noch das gleiche Büro in Frankfurt und in Düsseldorf und ich habe gesagt, was kann ich hier machen? Nichts. Ich hatte diesen Drang, ich will Sachen drehen, ausprobieren, für die Pitches eigene Präsentationen bauen, das Foto kreieren für den Pitch, den Kunden von der Idee überzeugen, die es vorher noch nicht gibt, weil jetzt gibt es KI, aber damals war es eben nur die Google-Bildersuche, also wo man sich dann irgendwelche Bilder aus dem Netz und alle haben sich die gleichen Bilder dann gezogen und mit den gleichen Bildern präsentiert. Und deswegen habe ich gesagt, ich will ein Atelier, ich will ein Studio haben, wo man Dinge kreieren kann. Und vor allem will ich irgendwie auch eine Heimat haben, die Menschen das Gefühl gibt, dass sie hier auch Dinge entstehen lassen wollen. Also, und das kann man an einem Tisch mit einem Rechner drauf einfach nicht. Und deswegen bin ich jemand, der eh sehr haptisch ist, davon überzeugt gewesen, dass dieser Ort hier, dieses Studio in einem Industriegebiet, in Hamburg aber, in Bahrenfeld, der richtige Ort war. Und es war dann auch wirklich so, dass viele Mitarbeiter das nicht so gesehen haben wie ich. Also als ich dann diese Entscheidung bekannt gegeben habe, gab es auch ein paar Leute, die gesagt haben, nee, das, ich möchte gern Cappuccino trinken, nachmittags. Das kann man nämlich hier nicht.
Aber naja gut, manchmal ist das ja auch ganz gut, solche also doch, Momente ja zu haben, weil es dann ja auch die richtigen Leute anzieht. Oder vielleicht die,
ja, du musst es schon wollen, wenn du hier arbeitest, definitiv. Ja.
Und dann haben wir quasi dieses Studio, was quasi schon in der Grundstruktur ein Studio war, das haben wir dann sukzessive zu einer Heimat ausgebaut. Also wir haben hier die Cafeteria oder den guten Kaffee dann hierher geholt. Wir haben hier eine tolle große Küche eingebaut, wo die jungen Menschen eben auch kochen können. Und haben eine ganz neue Kultur hier geschaffen. Also vor allem haben wir uns auch nochmal stark verjüngt. Wir konnten nämlich diese ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt für junge Leute haben, die wir hier ausbilden, konnten wir damals in diesen Büros gar nicht zur Verfügung stellen. Also die konnten nichts
tun. Weil es gar nicht breit genug gewesen wäre, ne? Dass die mit
genau, die wussten gar nicht, was sie zu tun haben. Jetzt haben wir diese Studioflächen, jetzt kriegen wir unglaublich toll ausgebildete Menschen. Nicht in der Zeit, wie ich damals begonnen habe, wo man im Grunde genommen sich nur an die Maschine setzen konnte, sondern jetzt kommen wirklich toll ausgebildete Menschen zu uns und können vor allem dann mit sehr erfahrenen Menschen, die hier auch arbeiten, also mich begleiten teilweise Mitarbeiter schon über 20 Jahre, können sich dann hier im Grunde genommen auch weiterentwickeln und ihre Skills und ihre Fähigkeiten ausbilden. Und das ist das Besondere an diesem Ort. Und
Mir fallen ganz viele Sachen ein, die ich besonders finde, weil ihr habt ja eben mir den Rundgang einmal gewährt. Und ich fand das so sympathisch, als wir in einen Raum einbogen und du gesagt hast, das ist das, ich glaube, DVD-Raum, DVD-Zimmer mit ganz vielen alten DVDs, die KollegInnen mitgebracht haben. Und Petra dann sagte, krass, das wusste ich noch gar nicht, dass wir das haben. Also das ist so spiegelbildlich, glaube ich, für den Entstehungsprozess und diesen Willen, etwas zu schaffen, zu erkunden, auszuprobieren. Also ich habe so wirklich das Gefühl gehabt, so wie ihr es auch eben geschildert habt. Ne? Es passiert immer wieder was Neues. Es gibt den Beachclub draußen, einfach mal gemacht. So. Also ihr erschließt euch die Dinge, so wie sie euch Freude bereiten und auch sinnvoll sind, ne? Für die Dinge, die ihr ausprobieren wollt.
Ja, also manchmal nicht mit einem großen Hintergedanken, sondern die Idee war erstmal, als wir hierher kamen, lass uns Google Space hier bauen, weil das hat mich damals fasziniert, dass es da einen Campus gibt, wo Leute unbedingt hinwollen und arbeiten wollen und als attraktiver Arbeitgeber sich die besten Leute auch zusammensammeln konnte. Und das wollte ich auch. Ich dachte mir, genau so möchte ich mich später auch mal anfühlen. Und ich hatte eben auch immer dieses Gefühl, also ich bin ein Musiker und habe in vielen Bands gespielt und es gibt dieses Band-Feel. Und dieses Band-Feel entsteht tatsächlich nur, wenn man sich auch begegnet. Und das war ja auch eine lange Zeit so mit Homeoffice. Das mussten wir natürlich auch dann zur Verfügung stellen und tun wir auch immer noch. Aber ich glaube, wenn neue Dinge entstehen sollen, dann muss man sich irgendwie in Persona treffen. Und das war dann eben auch dieser Ort.
Ich kann mir den Ort ganz schwer vorstellen, aus dem Homeoffice, ehrlich gesagt. Ja. Weil wir sind ja eben durchgegangen, ne? Kulissenbau, Requisite, irgendwie Schweißgerät, Tabletop. Also was willst du dann von zu Hause aus machen?
Gar nichts.
Genau.
Nein, doch, man kann ganz viele Sachen von zu Hause machen. Also gerade in der Postproduktion und wenn die sich tunneln müssen, die Artists, dann gehen die auch mal gern nach Hause. Aber man muss sagen, das wird immer weniger. Also
es macht halt einfach auch Spaß, nicht? Also das ist ja das, was du meinst, vor allem in der Küche und man trifft sich und man tauscht sich aus und es ist auch schneller und effizienter dann teilweise, nicht? Also wissen wir ja, wie es ist, wenn man Homeoffice und dann bis man weiß, ob der eine da ist oder nicht und bis man sich besprochen hat, so triffst du dich auf dem Gang oder an der Kaffeemaschine, kannst dich kurz austauschen. Das macht total Sinn. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, weil im Grunde genommen war es ja du hast diesen Ort kreiert, das war 2019, Anfang 20, richtig?
Genau, ja.
Und dann war der Ort da und dann schlug Corona ein. Also ich habe September 2000 angefangen. Das war vor dem ersten Corona-Winter. Dann kam Corona richtig, also noch mal heftiger. Und warum wir dann quasi weiter operiert haben, weil ein paar unserer Leute relativ schnell das beste Remote-System aufgebaut haben.
Ohne Latenz tatsächlich.
Ohne Latenz, sodass die Bilder, die wir hier kreiert haben, in den USA sofort zu sehen waren. USA war Lockdown. Überall in Europa quasi. Und wir haben hier halt eben noch Produktion angeboten. Mhm. Also das war dann schon unsere alte DNA, die da total zum Einsatz kam. Und ja, das haben wir dann 2 Jahre sehr intensiv gemacht. Ja. Also wir hatten wirklich viel zu tun. Und parallel dazu dann, das ist der Punkt, dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben wir dann eben die Einladung bekommen zum Pitch für das Haus Ferrero als Wildcard quasi, weil wir aber auch schon für sie sehr viel gearbeitet hatten in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, woher wir kommen, das, was ich vorher meinte mit der DNA. Die Kunden wissen, wie wir ihr Produkt behandeln, ne, wie sorgfältig wir damit umgehen, wie wichtig es uns ist. Geht ja auch ein bisschen teilweise um den Packshot, ja. Und wie ernst wir das nehmen. Und das gibt uns auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, die reinstrahlt in andere Bereiche. Und diese anderen Bereiche, das ist das, was uns interessiert hat, die wollten wir eben angehen. Und wir haben die Chance dazu bekommen, mehrmals jetzt schon. Und macht total Spaß. Auch international arbeiten wir jetzt auch für mehrere Kunden, sozusagen direkt, wenn man so sagen will, in unserem Sprachgebrauch. Und das ist das, wo wir jetzt am meisten Spaß mit haben, kann man sagen. Also das soll nicht ausschließen, dass wir nicht super gerne gute Filme für eine mega Idee drehen, die jemand anders hatte. Ja, überhaupt nicht. Aber wir wollen auch gerne Ideen mitentwickeln und haben natürlich sind dann auch gewachsen und erwachsener geworden in Bezug auf, wie spricht man mit Brandmanager eines Riesenkonzerns und wie macht man die Protokolle? Also die Sachen, die vorher, wo man...
2008,
ja. Wie sind wir eine Filmproduktion, haben wir dann, wie sind wir eine Agentur, I guess. Aber dadurch, dass wir das ja auch schon ein bisschen, ich habe auch ein bisschen Erfahrung mitgebracht, insofern konnten wir das, denke ich, gut abbilden oder können das gut abbilden. Und das ist jetzt ein spaßiger Weg, anstrengend. Wir alle wissen, wie anstrengend es ist, unser Metier. Ja, und die Disruption jetzt durch AI, das ist jetzt die andere Geschichte, aber ich weiß nicht, ob wir da...
Oder biegen wir auf jeden Fall nochmal ein, aber sag mal, wie schwierig ist es, also das eine ist ja, sich zu positionieren für potenzielle Kolleginnen und Kollegen, die bei euch anfangen, das andere ist ja, den Kunden immer wieder neu zu erklären, welchen Zustand man gerade als The Marmalade hat, ne? Also dieses stetige Weiterentwickeln ist ja gar nicht so leicht für die Kunden zu verstehen und dann auch ein Fenster zu haben, zu wissen, okay, das ist wirklich ein interessanter USP oder es ist ein Angebot und eine Offenheit, weil viele sind ja dann doch sehr eingefahren in ihren, ich sage jetzt mal, Partner, Dienstleister, Agentur, Konstellationen. Habt ihr dann vor allem über den Weg akquirieren können, dass ihr Bestandskunden hattet, die euch schon sehr gut kannten und denen ihr das Prinzip dann einfach schmackhaft machen konntet?
Das Problem war, dass das war ein Versuch, das war bei Ferrero ja, kennt man ja, in der Vergangenheit haben die sehr viel Geld ins lineare Fernsehen gesteckt und das war zum ersten Mal, dass sie sich sozusagen den digitalen Medien etwas öffnen wollten und den Content ein bisschen auch kontrollieren wollten in der Qualität und die Problematik war, dass eigentlich jedes Land weltweit gemacht hat, was sie wollten und das hat natürlich zu sehr unterschiedlichen
Arbeitsergebnissen
geführt. Genau. Also und gerade das Produkt ist auch nicht das Einfachste und die haben uns die Aufgabe gestellt, wie kriegen wir das hin, dass wir im Grunde genommen so viel Content generieren und eine kontrollierte Qualität haben, dass die Länder auch bereit sind, das freiwillig zu nutzen. Und das war dann im Grunde genommen diese Video Asset Library, die wir da quasi, und um nicht jeden Schuss sozusagen für jede Geschichte neu und doppelt zu drehen, gibt es sozusagen immer eine Weiche an der Stelle, wo man im Grunde genommen Schüsse aus anderen Szenen benutzen kann, um im Grunde genommen immer einen anderen Edit daraus zu generieren.
Und den Edit können die Kunden selber, also haben die Zugriff auf das Tool und können das selber in den jeweiligen Ländern eben so zusammenstecken, wie sie es für ihren Bedarf brauchen?
Wie sie wollen. Sie können das selber, sie können sich in der Library, das sind mittlerweile aber, glaube ich, fast 8000 Assets, die sich da finden, wir haben es so gut wie möglich sortiert.
Ja, definitiv.
Definitiv. Und wir schneiden aber auch Versionen vor, von denen sie sich im Grunde genommen aus wegentwickeln können. Also das ist gibt da beide Möglichkeiten.
Ja, coole Produkte.
Was interessant war, dass dieser Case auch wieder USA, wir sind zweimal im Jahr in USA, stellen das unseren Kunden vor. Das war der Case, der alle interessiert hat. Also das war das Ding, was alle gerade gesucht haben und wo wir im Grunde auch wieder diese Aufmerksamkeit bekommen haben. Und alle haben dann geschrieben, wir wollen das auch. Das war dann, das machen wir jetzt gerade für Culligan, das machen wir gerade für Celsius. Das sind zwei Kunden, die wir auch direkt betreuen.
Aber es ist ja spannend, ne, dass ihr eigentlich immer wieder, also jetzt komme ich nochmal zu Spike und dem Roboterarm zurück, jetzt diese Geschichte, ne, also Video as a Service, dass ihr immer wieder über eine technologische Innovation und da dann eben auch Deutschland, Europa unabhängig, sondern eigentlich über eine technologische Innovation oder einen Fortschritt im Neudenken einer Wertschöpfung eines Prozesses Sprünge gemacht habt, ja, die dann für andere interessant waren und Interesse geweckt haben. Ne?
Sonst wird es ja langweilig. Ja. Also das ist ja immer ein Thema.
Nee, absolut. Und ich glaube, der nächste Schritt, wenn man den irgendwie schon andenken will, würde wollen, wäre halt, das alles noch mit mehr Technik zu verbinden.
Mhm. Das ist jetzt die KI-Überleitung?
Vielleicht, wenn sie es kann. I don't know. Das ist nämlich schwierig.
Sag mal, du hast ja eingangs gesagt, der größte Wandel ist der, in dem wir uns jetzt eigentlich befinden. Stichwort KI, jetzt kenne ich das natürlich aus einer Kreativagentur-Perspektive, habe auch schon Designagenturen im Podcast gehabt. Wie beeinflusst das oder verändert es auch eure Art zu arbeiten?
Also ich glaube, momentan geht es erstmal um eine Beratungsleistung, weil alle irgendwie das Gefühl haben, wir müssen jetzt irgendwas mit AI machen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ob wir jetzt das Geld dahin oder dahin stecken, das ist, glaube ich, das, was im Grunde genommen so verwirrend für alle ist. Also deswegen meinte ich, wir sind alle auf dem gleichen Stand. Also der Kunde, im Grunde genommen die Kreativagentur oder die Kreativbranche für sich, dass eigentlich keiner so richtig weiß, wie es gerade geht oder wie es weitergeht oder was wirklich relevant hat. Vor allem, weil ja die Rechte-Thematik überhaupt noch nicht geklärt ist. Also es gibt immer tolle Filme, die gerade auftauchen, wo man sagt, ja, jetzt kann man es auch lassen. Und wird man überhaupt noch mal eine Kamera in die Hand nehmen und wird man überhaupt noch mal mit dem richtigen Schauspieler drehen oder prompten das Leute so? Und ich will mich dagegen natürlich total wehren. Mhm. Für mich ist aber AI, das möchte ich noch mal kurz hier klarstellen, ich bin jemand, der im Grunde genommen immer neueste Technologie und neueste Tools genutzt hat, auch damals mit 3D. Also für mich ist AI wie 3D. Wir haben damals im Grunde genommen auch Sachen erschaffen, die es vorher nicht gab. Das ist ein bisschen aufwendiger gewesen, da musste man Sachen noch modeln und texturieren und irgendwie aufwendig in den Film reinbauen. Heute schreibt man in den Computer rein und dann entsteht eine Szene. Aber im Grunde genommen ist es, finde ich, ein ähnlicher Prozess, wie das in der Postproduktion eigentlich stattfindet. So.
Und trotzdem hast du gesagt, dass es eigentlich eine größere Distanz zwischen Mensch und Marke aufbaut, ne?
Ich versuche immer aus meiner Intuition, also die Sachen zu beurteilen, und das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Also ich habe immer an einer gewissen Stelle gemerkt, irgendwie, es wird jetzt irgendwie, es entwickelt sich nicht mehr weiter oder es fühlt sich falsch an. Und ich betrachte die momentane Entwicklung auch aus meiner Intuition, also das, was ich selber auch gerne konsumiere oder nicht konsumiere. Mir spielt natürlich auch der Algorithmus auf YouTube Videos vor, wo ich sofort höre, das ist eine AI-Stimme, das sind Bilder, die im Grunde genommen zusammengeklaubt sind, auto-edit, und ich soll mir das angucken, damit die Lauflänge im Grunde genommen demjenigen, der das gerade gepostet hat, das Video irgendwie ein bisschen Geld reinspielt. Ich bin der Meinung, dass das wird keine lange Haltbarkeit haben und das wird die Leute auch wegtreiben aus diesen Channels. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und vor allem haben wir momentan noch eine Phase. Momentan ist das Internet ja noch einigermaßen unschuldig, also jetzt schon fast gar nicht mehr. Also die Anfangszeit von AI, da war ja im Grunde genommen das, was sich AI gefüttert hat, noch rein. Und natürlich ist jetzt auch das Internet voll. Das wird man mal sehen, wie sich das so entwickeln wird. Ich glaube an die richtigen Emotionen, weil wir sind alle Human Beings. Wir wollen im Grunde genommen berührt werden. Wir wollen irgendwie, ich glaube auch, dass das einen Vorteil hat, in die Unperfektion wieder reinzugehen. Also ich habe das damals auch gehabt mit diesen Marvel-Filmen, als Spider-Man jeder Film noch dramatischere Kamerafahrten hatte durch die Schluchten von Manhattan. Und irgendwann dachte ich mir so, ich will Rocky Teil 1. Ich möchte sehen,
wie... Blut, Schweiß und Tränen.
Genau. Ja. Und ich empfinde bei diesen Filmen nichts. Und das hat sich auch meiner Meinung nach gerade so ein bisschen, also aus meiner Perspektive, ein bisschen erschöpft mit diesen Bildern. Und ich glaube, dass es auch wieder dahin zurückgeht, vielleicht auch mit einfacheren Bildern oder die glaubhaft sind. Und vor allem, und das ist der Punkt, deswegen haben wir nämlich den Paul Kamselas eingestellt. Mhm. Wir haben uns nämlich jetzt auch sukzessive noch Leute noch in unsere Firma reingeholt, die uns in den Skills auch ergänzen. Paul Kamselas ist unser ECD. Der hat viele, viele Jahre in New York gearbeitet. Und die Qualifikation, wir kennen uns schon ein paar Jahre, warum ich gesagt habe, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, ist, dass Paul kein einziges Tool beherrscht. Also Kreationstool.
Paul, das habt ihr auch qua Arbeitsvertrag ausgeschlossen,
ja,
oder?
Ja, ich hab gesagt,
nee, das ist schlau.
Bei der Ausrichtung ist schlau. Er hat ein Blatt Papier und einen Stift und schreibt eine gute Idee. Und das ist erstmal auch das, von was es auch immer ausgeht. Also du kannst dich im Grunde genommen visuell immer irgendwie rüberretten und du kannst auch irgendwas generieren, wo du sagst, okay, da ist... Aber Paul sagt es so schön, momentan fühlt sich das alles so an, du gehst in den 1-Dollar-Shop, und du freust dich, dass alles nur einen Dollar kostet und nimmst alles mit, packst es in die Tüten rein und hast dann irgendwie...
Zu Hause denkst du, ach du Scheiße.
Genau, was ja. Alles nur Schrott. Ja. So, und,
deswegen, ich finde es schön mit der Idee in dem Blatt Papier, ne? Weil also die Idee in einem Satz,
genau.
Das merkst du schon, ne? Dass das abhanden kommt, weil man plötzlich werden so lange Texte, macht ja ChatGPT für einen mit inklusive Erklärung und allem Möglichen, genau. Aber die Idee in einem Satz, fokussiere dich, sei klar, sei originell dabei, ja. Das wird immer schwieriger.
Und für uns ist das eine tolle Entwicklung, weil wir sind natürlich visuell getrieben. Also wir kommen aus einer Postproduktion, haben Filmproduktion, wir haben immer sofort eigentlich so eine Idee, weil wir natürlich auch so trainiert waren von den Agenturen, wie setzen wir das um? Also wir kriegen ein Board von der Agentur und dann stehen da irgendwie 5 Zeilen und sagen, okay, wie macht man daraus einen Film? Da wissen wir sofort, okay, wir machen noch hier und eine Kamerafahrt dort. Und
ja, ihr seid auf Machbarkeit trainiert.
Genau, und, und dieser Punkt hat uns total gefehlt. Erstmal sich zu reduzieren auf die gute Idee und das ist auch das, wo wir wieder alle voneinander profitieren. Also Paul staunt auch immer, was wir so auf die Beine stellen können aus dem Nichts. Und wir staunen immer, Mensch, genau die Idee.
Kluger Gedanke, ja.
Ein kluger Gedanke, genau.
Ja. Und das kluger Gedanke, ja.
Genau.
Sag mal, kluger Gedanke führt mich zu der Frage kreativer Funke. Ne? Man merkt ja jetzt aus eurer Geschichte, aus der Begeisterungsfähigkeit, auch des Wandels, des Ausprobierens, dass ihr euch Dinge immer wieder neu erschließt. Gleichzeitig habt ihr aber auch Mitarbeitende, die euch schon ganz lange begleiten auf eurem Weg. Das fand ich total interessant, ne? Weil eigentlich so ein Häutungsprozess hat ja schon auch immer mit neuen Skills, mit Kompetenzen zu tun. Ab und an auch sind die Leute müde, ne? So die 100. Veränderung, es beobachtet man ja schon viel in der Branche. Wie schafft ihr es, diesen Funken so aufrecht zu erhalten? Diese Begeisterung, von der du vorhin auch sprachst.
Also den besten Satz, den ich von einem Mitarbeiter mal zu diesem Thema gehört habe, ist auf einer Weihnachtsfeier, war das glaube ich sogar dieses Jahr, dass die meisten, die schon so lange auch bei uns sind, nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt in einer Firma gearbeitet haben, sondern sie haben mindestens in 5 oder 6 Firmen gearbeitet.
Sie haben 5-mal
gearbeitet.
Den Job gewechselt,
ganz genau.
Sind nur ihrem Chef treu geblieben.
Genau. Ja. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten ehrt, weil es im Grunde genommen etwas ist, was ich selber auch immer wieder brauche. Also ab dem Punkt, wo es mir langweilig wird, merken die Leute auch hier schon, wenn ich dann so durch die Gegend laufe und irgendwie andere Sachen irgendwie anzettel.
Neue Zimmer einrichtest.
Genau, irgendwas.
Ja, den Beachclub.
Es geht eigentlich immer im Grunde genommen darum, dass ich mich eigentlich selber so weit challengen möchte, in einem Startup zu arbeiten. Also ich möchte, dass sich das genauso anfühlt, so frisch. Frisch verliebt. Also dass jedes Mal von vorne wieder das Gefühl hat, okay, das macht Spaß hier gerade, hier ist gerade wieder was Neues, hier entsteht was, hier finden sich auch Dinge. Und das letzte Projekt eben, das wir uns eben zu einer Hybridagentur auch entwickelt haben, war auch nochmal der Punkt, wo wir auch nochmal mit Leuten jetzt zusammenkamen, die wir viele Jahre nicht in dieser Firma als Angestellte hatten, sondern da kam nochmal auch die Account Manager, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben, von freiberuflich bis festangestellt, das sind alles Leute, die schon einen langen Agenturweg hinter sich haben, die tatsächlich ein bisschen müde waren, auch in der Art der Arbeit und der Struktur oder der Möglichkeiten. Also ich rede hier vom Schreibtisch und einem Computer oben drauf. Und diesen Ort hier merken und sagen, sie sind, ich kann hier ganz nah dran sein. Also ich kann beim Dreh sozusagen auch selber noch irgendwie eine Lampe halten, jetzt übertrieben gesagt, oder das Mikrofon noch. Und das ist hier alles möglich. Und das ist genau dieser Spark, der mir im Grunde genommen immer wieder, den ich versuche immer wieder zu erzeugen.
Und woher ziehst du oder zieht ihr auch eure Inspiration? Weil irgendwo, also manchmal kommt das aus einem heraus, manchmal wirst du inspiriert durch Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Also hast du irgendeinen Lifehack für Menschen, die sich auch neu erfinden wollen?
Also ich habe, wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe diese Firma zusammengesammelt mit all den Dingen, die ich gerne mag. Also ich mag gerne handwerkliche Dinge. Wir sind hier im Tonstudio. Wir haben hier regelmäßig sehr, sehr viele Musiker, die hier Alben aufnehmen. Das hat überhaupt nichts mit der Werbung zu tun. Aber witzigerweise ist dieses Tonstudio, in dem wir hier gerade sind, der Raum, der die meisten Leute emotionalisiert, weil sie das nicht mehr kennen. Dass es einen Ort gibt mit richtigen Instrumenten und Tastatur. Und das ist dann immer so der Punkt, wo sie merken, okay, irgendwie anders und analog. Und ich mag die Mischung aus analog und digital. Und das war damals auch, um auf 2008 wieder zurückzukommen, genau diese Kreuzung aus digitalen Effekten, an denen ich ja gearbeitet habe, und diesen wirklichen analogen Effekten, die zusammenführen in ein bestes Szenario oder in das beste Bild oder das beste Ergebnis.
Das heißt so letztlich auch wie mit dem Spike, mit dem Roboterarm, ne? Du hast dann immer überlegt irgendwie, wie kann das anders gehen oder wie kann man das hinkriegen? Also ich sag mal im besten Wortsinne tüfteln, ne? Ausprobieren, machen, daran arbeiten.
Also nicht jede Idee kommt aus mir heraus. Das muss ich nochmal klarstellen. Es gibt hier ich bin hier wirklich.
Das wäre auch sehr beeindruckend.
Nein. Also ich bin sehr glücklich, dass ich hier mit wahnsinnig tollen Menschen zusammenarbeiten kann, die auch schlauer sind als ich. Und das war mir immer wichtig. Deswegen habe ich auch Petra zu mir geholt. Also Leute, die dann auch mit einer Idee auf mich zukommen und sagen, hey, das wäre doch was. Und ich glaube, wenn es dann die richtige Idee ist, wissen die auch dann, dass ich mich dafür begeistern kann und dass wir dann auch sowas auf die Straße setzen, dass ich da zumindest verrückt
genug bin. Genau, und ich glaube, das ist der Punkt. Also du bist nämlich jemand, der das so offen ist und so begeisterungsfähig. Mhm. Das hat man selten. Das motiviert auch wahnsinnig. Mhm. Mhm. Also eine gute Idee zu haben ist eins, aber dann auf jemanden zu treffen, der das dann umsetzt und dir zeigt, wie es geht oder dich motiviert, dass du es machst. Und da dran bleibt, das gibt's nicht so oft. Also,
Dankeschön,
bitte.
Ah, voll schön. Zum ersten Mal, dass sie mich lobt.
Eine berufliche Liebeserklärung.
Ist zum ersten Mal, dass sie mich lobt. Also, das erfahre
wirklich,
ich jetzt
aber dann wenigstens vor Mikrofon und Kamera. Das finde ich, hat sie sich gut aufgehoben für einen perfekten Moment.
Genau.
Sag mal, ich wollte gerade fragen, aber vielleicht war das schon das Learning, was unternehmerisch so ein Learning ist, Stichwort Wandel, Transformation, ein Dauerzustand, der uns immer schneller, immer intensiver beschäftigen wird. Gibt es irgendwas unternehmerisch gesprochen, was ihr ein wichtiges Learning findet?
Ja.
Was ihr teilen wollt?
Also ich glaube, dass es in diesen Zeiten nicht mehr möglich ist, das komplette Spektrum, was heute abgefragt wird, im Grunde um Advertising oder Werbung oder eine Kampagne anzubieten, das kann man nicht mehr vollständig abbilden. Also es gibt so viele Stränge, die da drin mitspielen, dass ich an strategische Allianzen glaube. Also Firmen, die sich dann in einem Bereich auch spezialisiert haben, denen vielleicht auch der Skill fehlt, den wir haben, und andersrum, das halte ich für ein ganz wichtiges Instrument. Vor allem, wenn man ja auch merkt, dass große Netzwerkagenturen auch alles zusammenziehen und natürlich auch alles im Haus haben wollen, sind das für kleine unabhängige Firmen, wie wir das hier sind, gar nicht möglich. Also das ist Ding der Unmachbarkeit. Und ich glaube, das ist natürlich auch das, was man dann auch in einem umfänglichen Pitch auch anbieten möchte. Also, und da sind wir auch ganz transparent und ganz offen. Also wir grenzen uns ganz klar ab, wo wir helfen können, wo wir gut sind, wo wir auch schnell sind. Wir sind im Time to Market. Also das heißt, wir können, wenn der Kunde ein schnelles Bedürfnis hat, irgendwas schnell rauszubringen, dann können wir wahnsinnig schnell handeln. Mhm. Weil wir auch mit den Möglichkeiten hier in den Studios sehr handlungsfähig sind. Also wir müssen nicht irgendwie ein Team zusammenrufen oder Leute fragen.
Studios anmieten.
Genau, was auch immer. Das, sondern wir machen das einfach. Wir gehen am nächsten Tag schon ins Studio, wenn das sein muss. Und weil wir eben so versibel sind, wir sind auch in einer sehr hohen Qualität unterwegs. Also das heißt, wir können relativ schnell ein wahnsinnig hohes Niveau, internationales Niveau erreichen mit den Möglichkeiten, die wir hier vor Ort haben.
Und sag mal, die strategischen Partner in dieser Allianz, die du eben skizziert hast, kann man sich das vorstellen, also nicht alles ist geplant, hast du vorhin gesagt, sind die handverlesen, habt ihr euch aktiv auf die Suche begeben nach den, ich sag mal, auch Kompetenzfeldern, die ihr benötigt, um so ein volles Angebot? Oder wie ist es, manchmal kennt man sich, spricht drüber und sagt, Mensch, wollen wir nicht mal?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Oder? Also der kulturelle Punkt, den man einerseits hat, also wie würde man zusammenpassen? Und dann natürlich das Angebot. Also wie du sagst, wir können nicht alles machen, was nötig ist. Und wir sind natürlich auch klein. Also wir mussten leider eine richtig, richtig große Kampagne, einen Pitch absagen mit nur zwei Einladungen von Agenturen, wo wir die eine gewesen wären, wo wir wussten, wir sind dafür zu klein. Und das sind so Momente, wo wir wissen, okay, wir Allianzen sind wichtig. Und auch gerade in diesem Umfeld, in dem wir uns alle bewegen, ist es sowieso nochmal so.
Also das war ein Pitch gegen eine sehr, sehr große internationale Agentur in
USA.
In USA. Mhm. Und das wäre, obwohl der Kunde uns beteuert hat, dass er uns unbedingt dabei haben möchte, haben wir aber gesagt, da können wir nur verlieren. Also das wird uns viel Geld kosten.
Aber macht ihr das dann, das war ja so ein bisschen die Frage, nur macht ihr dann fallweise, dass ihr sagt, oh Mensch, jetzt haben wir hier so eine Anfrage, mit wem können wir das machen? Oder sagt ihr, unser Ziel ist eigentlich so eine Collab-Plattform zu haben, wo wir ganz gezielt die Leute nach einem Cultural Check Chemistry Meeting irgendwie auch den Kompetenzfeldern zugeordnet haben.
Also das Schöne ist, und das wissen wir ja auch, dass zum Beispiel auch große Kampagnen in Agenturen im Grunde genommen ja auch ganz oft von ein oder zwei guten Köpfen gewonnen werden. Ganz oft sind die ja noch nicht mal fertig, fest angestellt in den Agenturen, sondern arbeiten als Freelancer und holen dann im Grunde im ganzen Etat eine Agentur, von der sich die Agentur dann auch nährt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir langsam in der Wahrnehmung im Grunde die Möglichkeit haben, auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, was wir vorher nicht hatten. Und wir haben durch diese Krise, die ja es auch gerade gibt, es gibt ja auch viele Leute, die im Grunde genommen vorher überhaupt nicht erreichbar waren für uns, auch die Möglichkeit, mit richtig, richtig guten Leuten zusammenzuarbeiten.
Genau, und diese Collab-Plattform gibt es jetzt quasi noch nicht, aber sie ist in deinem Kopf, ne? Ja. Also das ist das, wo wir, es gibt Partner, die wir kennen und wo wir wüssten, wenn wir müssten oder wollten, könnten.
Sag mal, ihr Lieben, jetzt sind wir in der finalen Kurve. Ich habe die sozusagen abschließende Frage noch. Und zwar ständige Transformation. Das ist, glaube ich, das, was The Marmalade ausmacht. Wenn ihr jetzt mal so guckt auf die nächsten Jahre, habt ihr schon einen neuen Daseinszustand im Kopf? Habt ihr ein Projekt, über das ihr nachdenkt? Themen, die euch begeistern, beschäftigen?
Also ich würde das, was ich jetzt gerade mache, gerne noch eine lange Zeit machen. Also weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt eigentlich da angekommen bin, wo ich immer hin wollte tatsächlich. Also mir macht das wahnsinnig Spaß, nicht nur kreativ über eine Kampagne nachzudenken, sondern mit dem Kunden auch gemeinsam über Themen zu sprechen, wie wir das mit einem unserer Kunden in den USA auch hatten, als wir in Miami den besucht haben, wo wir dann involviert wurden in die ganzen Probleme und Themen, die irgendwie haben. Das macht irgendwie Spaß zu überlegen, wo können wir hilfreich sein? Oder wir werden gefragt, wie wir da drauf schauen oder wie wir uns das vorstellen könnten, da was zu verändern. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, weil das eine Mischung ist aus Kreation und
Beratung
und Umsetzung. Alles, ja. Und vor allem merken wir natürlich jetzt auch, dass wir auch schon ein bisschen älter sind und erfahrener und wir diese Erfahrung, die wir auch schon auf diesem langen Weg haben, irgendwie auch anders einsetzen können, tatsächlich.
Und dann ein Altersheim.
Du möchtest gern ein Altersheim eröffnen, aber...
Man kann da gar nicht früh genug einziehen, genau. Weil irgendwann, meistens zieht man zu spät ein. Dann hat man nichts mehr davon.
Ich will es planen erstmal.
Ja, okay.
Bauen.
Aber ihr Lieben, vorher reißt ihr noch Bäume aus, da bin ich
richtig,
mir sicher.
Ganz genau.
Ich danke euch für das tolle Gespräch und wünsche euch und The Marmalade ganz viel Spaß und eine ordentliche Prise Naivität. Wir haben ja festgestellt, das ist was Grundpositives.
Für mich immer.
Vielen Dank, Kim.
Vielen Dank.
War super.
Danke euch.
Danke dir.